The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Reden wir über Thüringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Podcasts der Zeitung TATLZ und OTZ. Heute, das habt ihr, das haben Sie in den letzten Tagen ja schon festgestellt, wieder in einer etwas anderen journalistischen Besetzung. Bei mir ist der Kollege Hanno Müller, der bei uns im Haus vor allen Dingen Gesundheitsthemen betreut. Erstmal herzlich willkommen, Hanno.
Hallo.
Und das hat natürlich einen Grund, warum hier der Gesundheitsexperte mit am Mikrofon sitzt, denn wir haben einen besonderen Gast. Bei uns ist die neue Thüringer Gesundheitsministerin, die auch noch zuständig ist für Frauen, Familie, Soziales und Arbeit.
Und Jugend.
Und Jugend. Jetzt hat sie sich schon gemeldet, Sie haben sie schon gehört. Bei uns ist Katharina Schenk von der SPD. Herzlich willkommen, Frau Schenk. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich würde sagen, wir machen gar keine lange Vorrede. Ne? Ich neige immer zu langen Vorreden, deswegen, Hanno, wir starten.
Frau Schenk, wie fühlt es sich an, Gesundheitsminister zu sein?
Na, sehr gut.
Gesundheitsministerin.
Sehr gut, ist ein traumhaftes Ressort und deswegen habe ich auch gleich reingequaddert mit Jugend, denn der Zuschnitt ist auch genau so, wie ich ihn mir für Synergien vorstelle. Und ich denke, das ist ein großes Feld, was da vor einem liegt, aber auch eins, was man gut bestellen kann.
Warum wollten Sie es werden?
Naja, weil ich schon denke, dass diese Themenbereiche, die dort verankert sind, gerade für eine Sozialdemokratin, Arbeit, Gesundheit, Soziales, natürlich die Kernthemen sind, warum man mal in die SPD eingetreten ist. Und da hat man folgerichtigerweise natürlich auch sehr viele inhaltliche Leitplanken. Und ich habe ja schon die Koalitionsarbeitskreisgruppe zu dem Thema geleitet und war natürlich dann sehr froh, dass mir jetzt auch die Möglichkeit vorbehalten bleibt, das dann umzusetzen, was dort vereinbart wurde.
Ich flanke mal ganz kurz von der Seite rein. Frau Schenk, Sie waren ja die zuständige Staatssekretärin für Kommunales in der Vorgängerregierung. Nicht, dass ich wieder Innenstaatssekretärin sage, das war ja Ihr Kollege Udo Götze, zu dem kommen wir später nochmal. Und waren da sehr angesehen, auch bei den Bürgermeistern im Land. Also Sie haben da einen guten Leumund gehabt, wenn man so rumgehört hat. Hatten Sie keine Lust mehr auf den Job oder war Ihnen das zu wenig?
Naja, ich sag mal so, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass in der Partei es Stimmen gab, die gesagt haben, Katharina Schenk kann auch Ministerin. Ist natürlich immer eine große Ehre, auch eine große Herausforderung. So ist es ja traditionell, wenn man sich mehr zutraut, muss man dann in der Zukunft beweisen, dass dieses Zutrauen auch zu Recht in einen gesetzt wurde. Aber Zuständigkeit für Kommunales war auch großartig, denn da hat man natürlich einen sehr großen Querschnitt von Themen bearbeiten können. Denn über den kommunalen Finanzausgleich läuft ja alles zusammen. Und ich bin weiterhin fest davon überzeugt, ich bin ja selber Kommunalpolitikerin, das war auch der Beginn meiner politischen Laufbahn, Stadträtin in Leipzig zu sein und dann auch später im Altenburger Land, jetzt in Gotha, dass man, wenn man da angefangen hat, einfach einen guten Blick auf die Keimzellen von Demokratie hat und auch auf die Keimzelle von dem, was den Menschen wichtig ist. Und da kommt am Ende irgendwie wieder alles da an, wo es hingehört, nämlich die Leute gehen raus auf die Straße und stehen dann vor ihrer Kita, vor ihrem Hausarzt und so weiter.
Eine Gesundheitsministerin hat ja nicht immer den allerbesten Stand, zumal in Thüringen mit diesen vielen Zuschnitten und diesen vielen Alpha-Tieren, mit denen man es dann auch in der Branche ja am Ende zu tun hat. Was glauben Sie, macht Sie tatsächlich zur besten Kandidatin für den Posten in der neuen Regierung?
Naja, ich denke schon, dass man, wenn man die kommunale Familie mit ihren über 630 Bürgermeistern und den vielen Landräten und den kommunalen Spitzenverbänden und den vielen Menschen, die kommunale Verantwortungsträgerinnen und Träger sind, einmal quasi als Themenfeld hatte, dass man eine gewisse Übung und nicht Routine, aber zumindest eine gewisse Übung darin gewonnen hat, wie es ist, mit vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren im Gespräch zu bleiben und wie es eben auch ist, zu vermitteln, dass manche Dinge nicht gehen und warum. Und auch klare und realistische Zeitpläne vorzulegen. Als ich damals ins Amt gekommen bin als Staatssekretärin, hatte ich ja das beliebte Thema Reform des kommunalen Finanzausgleiches. Und das ist ja auch ein Thema, was immer aktuell ist. Findet sich auch jetzt wieder im Koalitionsvertrag, weil es so ein Dauerreformprozess ist. Und da kann man natürlich sagen, oh nee, das ist gar nicht meins. Aber mir gefällt das, wenn Dinge im Fluss sind, weil ich finde, man muss halt eine Liebe zum Prozess haben. Und der ist, glaube ich, in der Gesundheitspolitik auch wichtig, weil da ändert sich eben auch viel. Ne? Vor 20 Jahren hat man eben nicht über Telemedizin und über Community Health Nurses geredet. Das macht man jetzt. Und wenn man keine Freude am prozesshaften Gestalten hat, ist das, glaube ich, nicht der ideale Job. Ich habe das aber.
Schön, dass Sie die Übernahme des Postens der Staatssekretärin erwähnen. Die war ja nicht unumstritten. Wie gehen Sie denn, wie auch andere Ämter oder Posten, die Sie übernommen haben, da hat es immer mal Gegenwind gegeben. Wie gehen Sie denn mit Zweifeln an Ihrer jeweiligen Kompetenz für Ihre Ämter um?
Also ich sehe das eigentlich so, man muss sich wundern, wenn es keine Zweifel gibt. Weil da hat man offensichtlich nicht sehr viel auf dem Lebensweg bisher gezeigt, was man eben so macht. Man muss ja auch anecken und zeigen, wofür man steht. Und gleichzeitig finde ich immer, am Ende muss man in der Praxis belegen, dass man den Job gut macht. Beim Kommunalstaatssekretärsposten war es auch so, dass viele Bedenken hatten. Ich weiß das auch von einigen Menschen, die mir das dann später im Laufe meiner Amtszeit mal gespiegelt haben, dass sie am Anfang gar nicht so sicher waren, dass das gut wird. Und ich finde immer, das kann man ja nicht durch, ich werde alles gut machen, Ankündigungen machen, sondern abgerechnet wird zum Schluss. Und beim Kommunalstaatssekretärsposten war das so, dass ich dann auch, als ich Migration ja noch als völlig neues Thema übernommen habe, nochmal beweisen musste, dass ich mich in ein ganz neues Thema einarbeiten kann, das ja jetzt auch nicht unbedingt so da lag, dass alle gemeint haben, na, das wird ja toll.
Und Sie sich gefreut, als Herr Mayer Ihnen das präsentiert hat damals? Also Herr Mayer, der Innenminister.
Genau, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung und ja auch ein Thema, sag ich mal, das erstens von einer anderen Partei bespielt wurde und was ja auch, sage ich, wenn man die Presse liest, das wissen Sie ja am besten.
Schlecht bespielt wurde, wenn man das nochmal sagen darf, von den Grünen.
Nicht so gut dastand. Ne? Man hatte einfach ständig Schlagzeilen. Und da denke ich, dass ich da eine gewisse Erfahrung sammeln konnte, zu zeigen, ich kann mich erstens schnell einarbeiten und zweitens habe ich einen beständigen Willen zum Erfolg. Und das gilt natürlich für meine Themen.
Themen ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben Sie dieses Ministerium übernommen, was ja schon ganz lange den Ruf hat, so eine Art Kramladen zu sein. Sie haben das gerade in sehr rosigen Worten umschrieben, viele Bereiche, alles wunderbar. Haben Sie eigentlich einen Lieblingsbereich in dem Haus?
Nein, man hat natürlich keinen Lieblingsbereich, weil man ja alle lieb hat. Das ist wie meine Mama fragt, hast du eigentlich ein Lieblingskind? Ich habe zwei Kinder und habe natürlich kein Lieblingskind, sondern alles hat seine Qualitäten und seine Schönheiten. Und so ist das natürlich in dem Bereich auch. Es gibt natürlich Themenbereiche und natürlich liegt es auf der Straße, die Krankenhausreform, die uns hier schon sehr lange begleitet, wo meine Vorgängerin sehr lange Mühen mit hatte und wo noch viele Mühen mit haben werden. Natürlich sind das herausfordernde Themen. Aber gleichzeitig ist es eben so, wenn man jetzt zum Beispiel mal an das Thema Maul- und Kleuenseuche denkt, hätten Sie mich vor ein paar Wochen gefragt, direkt nach Amtsübernahme, hätte ich gesagt, ach na ja, die Tierseuche war so lange nicht mehr Thema in Deutschland, das wird eher wohl nicht so ein großes Problem sein.
Und heute, just an dem Tag, wo wir aufnehmen,
genau, siehe da,
in Brandenburg auf.
Schon ist es wieder aktuell. Und so kann man, glaube ich, sagen, da sind wir wieder beim Thema Prozess. Wenn man Angst vor Krisen, Erschütterung und Veränderung hat, ist man, glaube ich, nicht so gut beraten, einen Job in der Politik zu ergreifen.
Bevor wir gleich dann auch wirklich richtig inhaltlich einsteigen, ich noch mal eine Frage stellen zur Struktur des Hauses. Ich hatte ja Udo Götze, der Innenstaatssekretär war in der Vorgängerregierung. Sie waren Kommunalstaatssekretärin im Innenministerium, schon erwähnt. Der ist jetzt Ihr Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Ich verkürze das jetzt mit den vielen anderen Zuständigkeitsbereichen, die es da auch noch gibt. Wie kam das? Also Gerücht, wenn man Gerüchten glauben darf, konnte er sie ja am Anfang so gar nicht so richtig leiden.
Ja, na, Gerüchte soll man ja nicht kommentieren, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben, auch in Themenbereichen, die sehr schwierig und komplex sind. Und es ist natürlich immer so, dass wenn man in schwierigen, komplexen Themenbereichen miteinander arbeitet, wo es auch viele Überschneidungen gibt. Ich war für Kommunales zuständig, er für Feuerwehr. Was fragt ein jeder Bürgermeister? Wie läuft es eigentlich in meinem Gerätehaus? Man musste also ständig gemeinsam die Themenbereiche abstecken und Probleme gemeinsam bewältigen. Und das schweißt schon sehr eng zusammen, weil man natürlich dann über diese Zeit auch merkt, ob das gelingt. Das ist im Prinzip wie zu Hause. Man merkt dann irgendwann, klappt das eigentlich gut, wie wir das so organisiert haben. Und wir haben über die Jahre, auch als Migration dann dazugekommen ist, festgestellt, dass wir sehr gut darin sind, unsere gegenseitigen Arbeitsräume abzustecken und die relevanten Synergien zu heben. Und es hat mir ein sehr hohes Zutrauen gegeben, dass wir auch in dem neuen Themenbereich gut zusammenarbeiten werden. Ich finde es immer gut, wenn man sich kennt. Denn wie Sie ja richtigerweise am Anfang gesagt haben, das neue Haus kannte ich nicht. Und da ist natürlich gut, man hat jemanden, dem man vertraut und wo man einfach auch weiß, wie man miteinander auf der Tanzfläche umgehen muss.
Jetzt ist Udo Götze natürlich kein ausgewiesener Gesundheitsmensch. Sie sind auch keine Ärztin. So ein bisschen fehlt, wir hatten das Thema ja schon, Kompetenz. Sie soll ja noch einen zweiten Staatssekretär oder eine zweite Staatssekretärin bekommen. Das müsste ja dann schon jemand sein, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, der auf dem Bereich im Bereich Gesundheit auch eine Expertise mitbringt, oder?
Also es ist natürlich immer gut, wenn die Staatssekretäre auch einen guten Bezug zum Thema haben. Ich würde jetzt nicht denken, dass wir beide, also weder Udo Götze noch ich, keine Kompetenz für die Themenbereiche haben, aber man muss sich ja immer fragen, was soll eine Hausleitung? Die soll ja im Wesentlichen koordinieren und natürlich auch die politischen Projekte vorantreiben und auch die Scharnierfunktion bilden zum Landtag. Und was der politische Kompass ist, wurde sehr umfangreich in den Koalitionsverhandlungen ausgehandelt. Und am Ende ist ja unsere Aufgabe nicht, die Abteilungsleiter und Referatsleiter mit unserer Expertise zu übertreffen. Das wäre bei einem Haus mit 6 Abteilungen auch gar nicht möglich. Wenn ich den Anspruch hätte, der größte Experte im Bereich Maul- und Klauenseuche zu sein, würde ich, glaube ich, einen ziemlich hohen Anspruch formulieren, der sich in der Realität nicht manifestieren wird. Sondern meine Aufgabe ist ja, diese Informationen quasi zu clustern und zu entscheiden, was will ich politisch. Gleichwohl gibt es Themen, und da denke ich zum Beispiel an den Bereich Krankenhaus, wo es einfach in dieser Legislatur mehr zu klären gibt als vielleicht in anderen. Und da bietet es sich natürlich an, bei der Wahl des Personals dann so einen Fokus zu legen, dass man da vielleicht noch eine Expertise zusätzlich gewinnt.
Wer wird's denn?
Das ist noch nicht raus, weil die Abgeordneten und Abgeordneten ja entscheiden dürfen, ob es diesen zweiten Staatssekretär überhaupt gibt. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen wurde sehr klar von allen Koalitionspartnern erkannt, dass das neue Sozialressort mit seinen 6 Abteilungen auf jeden Fall 2 Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen verdient hat und auch braucht, um die Arbeit zu bewältigen. Gleichwohl, der Haushalt ist im Landtag, dort muss dieser koalitionäre Wille umgesetzt werden. Ich habe aber keinen Zweifel, dass sich die regierungstragenden Fraktionen wiederfinden in diesem Ziel.
Ich würde fast sagen, gehen wir mal davon aus, dass der Haushalt beschlossen wird und die Brombeere nicht vielleicht schon direkt an dem ersten Haushaltsbeschluss scheitert. Dann haben Sie einen zweiten Staatssekretär. Haben Sie denn schon jemanden?
Für mich steht auf jeden Fall fest, dass man die Reihe der Staatssekretäre um eine weibliche Kompetenz erweitern sollte.
Und das wollen Sie nach der Bundestagswahl entscheiden?
Ich will das entscheiden, sobald der Haushalt vorgelegt ist, weil man sollte ja nicht über ungelegte Eier reden. Und natürlich halte ich das auch für sehr wahrscheinlich, dass wir nicht daran scheitern werden, gehe fest davon aus. Gleichwohl muss man auch Respekt vorm Parlament haben und das muss eben den Haushalt erst noch beschließen. Vorher fließt noch viel Wasser die Gera runter und das müssen wir noch beim Plätschern betrachten und dann müssen natürlich noch viele andere Bedarfe im Haushalt manifestiert werden.
Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass Sie in erster Linie daran gemessen werden, wie es beim Thema Gesundheit läuft.
Ja.
Das Krankenhäuser sind hier schon mehrfach gefallen, Thema Gesundheit auch. Dem Vernehmen nach waren Sie maßgeblich daran beteiligt, dass sich Thüringen einen 100 Millionen Euro Strukturfonds zusätzlich zu den Geldern, die vom Bund bereitgestellt werden, auflegen will. Was versprechen Sie sich davon? Ist das tatsächlich, bringt das was oder ist es nur Zeitgewinn?
Naja, man muss ja immer fragen, wenn es darum geht, ob etwas was bringt, in welcher Phase einer Reform befinden wir uns eigentlich? Und man muss ja erstmal festhalten, als Karl Lauterbach diese Krankenhausreform ins Rollen gebracht hat, muss man ja mal betrachten, wo kamen wir da eigentlich her? Da kamen wir aus vielen, vielen Jahren Stillstand, in dem aber jeder...
Aus vielen, vielen Jahren Diskussion über das Thema.
Genau, und wir haben dann in dieser Zeit quasi festgestellt, dass der Reformprozess nötig ist. Der Reformprozess wurde angestoßen und ich persönlich bin Wolfgang Tiefensee ausdrücklich dankbar, dass er auch im Bundesrat dazu beigetragen hat, dass diese Reform kommt. Denn wo, glaube ich, alle Länder unabhängig von den Parteimeinungen einig waren, ist, dass diese Finanzierungsfrage, finanzieren wir uns über Fälle, dass die sehr viele Schwierigkeiten aufwirft.
Ihre Vorgängerin hat, ne? War über diesen Akt von Herrn Tiefensee nicht so glücklich.
Genau, das kann ich nachvollziehen, aber die Frage ist ja quasi, wie ich das bewerte. Und ich bewerte das als richtig und habe auch wahrgenommen im Kreise meiner Gesundheitsminister und Rinnenkolleginnen und auch Senatorinnen, dass es richtig ist, dass eine Reform kommen muss. Und jetzt ist ja Ihre Frage gewesen, wollen wir Zeit gewinnen? Aus meiner Sicht ist es so, es bringt überhaupt nichts, immer wieder über die Vergangenheitsbewältigung zu sprechen und festzuhalten, hätte man da eigentlich anders und ist das Krankenhausverbesserungsgesetz jetzt falsch? Sondern wichtig ist jetzt die Frage, wie kommen wir dazu, dass die Auswirkungen dieses Gesetzentwurfs in Thüringen das Ziel erreichen, was sie erreichen sollen? Und das Ziel ist ja eine funktionierende Krankenhauslandschaft. Jetzt kann man sich's bequem machen und kann sagen, wir machen irgendwie einen Fonds, den befüllen wir irgendwie mit Landesgeld und da halten wir auf Biegen und Brechen für ein paar Jahre alle Krankenhäuser irgendwie am Leben. Dafür haben wir uns nicht entschieden. Schon im Koalitionsvertrag steht ganz klar drinne, dass wir die Krankenhäuser als Orte der medizinischen Versorgung erhalten wollen. Was heißt das konkret? Das heißt, wenn irgendwo ein Krankenhaus schließen muss, und es ist nun mal ein Fakt, dass wir zu viele Betten in Thüringen haben und dass das auch ein Problem der Wirtschaftlichkeit ist, es gibt auch noch viele andere Probleme, wenn es um die Betriebskosten und Ähnliches geht, dass wir natürlich irgendwie erreichen müssen, diesen Transformationsprozess, also wo gibt es denn dann in Thüringen welche Form der Versorgung, wo ist die höchste Kompetenz? Den kann man ja nicht holter die Polter machen, indem einfach irgendwie eine Pleitewelle sozusagen angestoßen wird, wie bei so einem Dominoeffekt. Und diese Reform hat natürlich Anlagen, sehr viele Anlagen, und die geben einen gewissen Rechtsrahmen vor. Es gibt aber auch Verordnungsermächtigungen in diesem Gesetzentwurf, der vom Bund dann beschlossen wurde in dieser bekannten Bundesratssitzung.
Ich hake jetzt mal ein.
Diese drei Verordnungen.
Ich hake jetzt mal ein.
Ganz kurz, hallo, bevor du einhakst, hake ich nochmal ein. Ja. Karl Lauterbach ist der Bundesgesundheitsminister, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer hier nicht verlieren. Wolfgang Tiefensee war mal der Wirtschaftsminister und vertrat Thüringen in dieser legendären Sitzung im Bundesrat und hat die Stimme ungültig gemacht, Thüringens zur Krankenhausreform. Das haben sie gemeint, als sie gesagt haben, er hat die Reform ermöglicht. Das Ganze ist übrigens nachzulesen auf unseren Portalen. Wir packen den Link dann hier nochmal mit rein. Dann könnt ihr euch diesen Vorgang, das war tatsächlich der letzte große Krach bei Rot-Rot-Grün, weil dann war es irgendwann vorbei und die Brombeere kam. So, und jetzt können wir weitermachen im Text.
Da sind wir nämlich bei einem Hauptproblem. Also auf dem Papier sieht die Krankenhausreform und das, was getan werden muss, ja alles super aus. Aber immer wenn es konkret wird, dann fangen alle an zu streiten. Dann wollen die Niedergelassenen nicht zulassen, dass die Krankenhäuser ambulant behandeln. Dann wollen die Krankenhäuser nicht zulassen, dass die Niedergelassenen operieren. Jeder neidet dem anderen quasi alles. Wie mutig müssen sie sein? Wie mutig wollen sie sein? Ich habe vorhin schon mal den Begriff der Alphatiere gebraucht. Da endlich mal zu sagen, nee, jetzt machen wir's.
Genau, also ich bin gar nicht, weiß gar nicht, ob da wirklich Neid quasi der Grund ist, sondern jeder hat natürlich meistens Argumente auf seiner Seite und meine Aufgabe ist ja, diese Argumente irgendwie abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Dass am Ende mit einer Entscheidung nicht alle glücklich sein können, das ist vollkommen klar und das ist auch notwendig, um irgendwie voranzukommen, insofern um auf ihr Stichwort Mut zu kommen. Ich habe mir vorgenommen, das Problem zu lösen und um quasi ein Problem zu lösen, braucht man einen strukturierten Prozess. Und da nützt es mir erstmal nichts, über das Krankenhausverbesserungsgesetz zu jammern, sondern nützt es mir festzustellen, 3 Verordnungen müssen auf den Weg gebracht werden vom Bund, damit das Land überhaupt in Handlungsfähigkeit kommen kann. Und da befinden wir uns jetzt in einer sehr spannenden Phase. Die nächste Bundesratssitzung wird einen Verordnungsentwurf aus dem Bundesministerium vorlegen. Und da wird für uns ein wesentlicher Faktor geklärt werden, der uns nämlich hilft, die Krankenhausplanung, die wir ja quasi weiter ausgestalten müssen in Thüringen, ne, wird ja immer fortgeschrieben, voranzutreiben. Und Sie hatten ja vorhin nach diesen 100 Millionen gefragt. Die finden sich ja im 100-Tage-Programm, das dieses Kabinett vorgelegt hat. Und das war mir deswegen so wichtig. Ich habe mich deswegen persönlich sehr stark dafür eingesetzt, weil man natürlich sagen kann, ach, es geht hier um Zeitgewinn. Mir geht es auch tatsächlich darum, Zeit zu gewinnen. Und zwar nicht, um ein Problem in die Zukunft zu verschieben, sondern darum, dass man diese Verordnungen braucht und Zeit braucht, den Transformationsprozess zu ermöglichen und Zeit braucht, bis das Geld vom Bund kommt. Denn das Krankenhausverbesserungsgesetz sagt ja einen Transformationsfonds zu, der fließen wird, der vom Land kofinanziert wird. Und bis dahin vergeht Zeit. Und diese Zeit muss genutzt werden, dass wir uns als Land überlegen und planen, wo reduzieren wir Betten, wo ist es sinnvoll, MVZ umzuwandeln, wo finden wir eigentlich die relevanten Ärzte, wie sind die Versorgungsbereiche. Und das ist nichts, was man einfach so holterdiepolter aus dem Ärmel schütteln darf. Und vor allen Dingen ist das ganz wichtig, dass die Krankenhauslandschaft eine Stabilität hat. Denn was passiert denn, wenn sowas passiert wie in Suhl bei der Früchtenstation? Sie haben den ganzen Tag Diskussion, eine extrem hohe Verunsicherung in der Bevölkerung und keiner weiß eigentlich noch so richtig, wo kriege ich denn meine Leistung eigentlich her? Und das darf nicht sein. Die Bürgerinnen und Bürger haben ja ein Anrecht darauf, Gesundheitsversorgung zu erleben. Und die darf nicht spröde werden.
Wir haben im vergangenen Jahr und im vorvergangenen Jahr mehrere Klinikpleiten in Thüringen gehabt. Plötzlich waren die Kliniken nicht mehr arbeitsfähig. Sie sagen, wir müssen Betten abbauen. Sie sagen, wir müssen Kliniken verkleinern. Wir müssen vielleicht auch Fachabteilungen schließen. Gibt es eine Liste im Ministerium, an welchen Kliniken Sie hier ansetzen wollen, wo Sie tatsächlich Bedarf sehen, weniger zu machen, damit andere mehr machen können?
Naja, es ist ja gar keine Frage, ob das Ministerium dafür eine Liste vorlegt, sondern es gibt ja über das Bundesgesundheitsministerium dieses schon besprochene Gesetz, was ja quasi über die Erfassung des Grupos regelt, wo werden eigentlich welche Leistungen erbracht und welche Leistungsgruppen bildet das am Ende ab. Es ist ja keine Entscheidung, wo sich mal irgendeiner hinsetzt und sagen mal so aus dem Ärmel schüttelt, wie läuft das da eigentlich, sondern am Ende wollen wir ja mit dieser Reform erreichen, dass in jedem Krankenhaus die Leistungen, die dort angeboten sind, von höchstmöglicher Qualität sind.
Das darf ich muss mal kurz erklären, der Gruber ist eine Art Tool, genau, zur Folgenanalyse.
Im Prinzip eine Gruppierung. Ne? Man guckt im Prinzip, wo wird was am häufigsten getan und wo ist deswegen auch eine hohe Kompetenz. Und das ist ja gerade der.
Aber Sie wissen noch nicht, in welcher Klinik Sie künftig weniger Betten sehen.
Nee, weil es geht ja auch gar nicht nur darum zu sagen, wo werden weniger Betten gesehen, sondern man muss ja am Ende auch mehrere Dinge zusammendenken. Wir können ja nicht einfach Dinge zumachen, damit es sich wirtschaftlich trägt. Gesundheitsversorgung ist ja nicht eine Sache, die nice to have ist. Man muss ja auch noch mit betrachten, wie sind Zuwägungen, wie ist die Erreichbarkeit, was passiert in anderen Bundesländern. Bin ich wieder beim Beispiel Früchtenstation in Suhl. Da ist eben nicht nur relevant, was in Thüringen passiert, sondern relevant, was in den Nachbarbundesländern passiert. Und deswegen ist dieser Prozess ja auch relevant, dass der bundesweit erfolgt und nicht jedes Bundesland da irgendwie so ein bisschen auf der grünen Wiese spielt, damit es sich wohlfühlt. Sondern am Ende sind natürlich finanzielle Fragen wichtig. Aber, und da bin ich zum Beispiel meiner Kollegin Petra Köpping aus Sachsen, die dortige Wiedergesundheitsministerin, die hat jetzt einen sehr interessanten Antrag vorgelegt, wo sie zum Beispiel das Thema Zwischenfinanzierung genau wie ich betrachtet und sagt, wir haben einfach in den ostdeutschen Bundesländern, würde meine Kollegin in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich genauso sehen, nochmal ein ganz anderes Problem, weil da ist viel Fläche mit wenigen Menschen. Und wir können nicht immer nur sagen, wenn da ganz, ganz viele Leute sind und deswegen eine Kompetenz entsteht, weil das Klinikum so und so viele Personen behandelt, dann trägt sich das Krankenhaus. Sondern für uns ist ja auch wichtig, dass die Leute versorgt werden. Und das ist ein Punkt, der vielleicht in Hamburg anders gesehen wird.
Aber Frau Schenk, ganz ehrlich, wir müssen es doch mal ehrlich machen an der Stelle. Der Kollege hat ja jetzt zweimal gefragt, gibt es eine Liste? Sie haben gesagt, nee, Sie wissen noch nicht und es ist eigentlich auch gar keine Frage von so einer Liste. Sie müssen doch irgendwann in Ihrem Haus dann auch mal sagen, so, jetzt gucken wir mal, wo wir ansetzen, wo reduzieren wir Betten und so weiter. Haben Sie das schon beauftragt? Hat das möglicherweise Frau Werner noch beauftragt und Sie übernehmen das jetzt einfach nur? Wer ist dafür zuständig? Wer erstellt das gerade? Und vor allen Dingen, wann wollen Sie den Leuten da draußen dann mal rein Wein einschenken, wo Sie ansetzen wollen?
Wann steht es konkret im Krankenhausplan?
Na genau, so. Da könnte man natürlich die
Eindruck sprach gewinnen, jetzt der Gesundheitsexperte, ich bin ja nur der von der Seite reinflankt.
Nein, man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass wir keinen Krankenhausplan haben. Wir haben ja einen, der wurde vorgelegt von meiner Vorgängerin, der wird entsprechend abgearbeitet. Und da sind wir wieder beim Thema ganz am Anfang, es ist ja ein Prozess. Und es geht ja nicht darum, dass sich mal endlich einer entschließen müsste, jetzt endlich mal mit dem Thema anzufangen. Sondern Fakt ist, die Reform wurde vorgelegt, erst kürzlich wurde das Gesetz durch den Bundesrat gewunken. Wir haben alle über diese Sitzung gesprochen und das hat gewisse Implikationen. Diese Rechtsfolgen werden in 3 Verordnungen geregelt. Eine davon ist jetzt gerade vorliegend, 2 kommen im Sommer. Und natürlich laufen in meinem Prozess beständig diese Fragen. Wir sind mit vielen Krankenhäusern im Dialog, die Akutprozesse haben. Und das ist ja genau der Grund, warum ich mich für diesen Fonds stark gemacht habe und warum der Thüringer Krankenhaussicherungsfonds im 100-Tage-Programm genannt wird. Da finden Sie nämlich aus keinem anderen Ressort haushaltsrelevante Punkte. Und woran liegt das? Dass alle Kabinettsmitglieder ganz klar sehen, dass es beim Krankenhaus nicht darum geht, irgendwie im September, Oktober mal zu gucken, ach, was haben wir denn jetzt hier noch so, was ist denn noch da, sondern jetzt die Aussage zu treffen, wir werden uns darum bemühen, einen strukturierten Prozess zu gestalten. Und der hat aber nun mal Bedingungen, die wir nicht in der Hand haben. Denn wenn die Verordnung vom Bund kommen, hat die auch eine Bedeutung für uns. Dann hat die Erfassung vom Grupa auch eine Bedeutung für uns. Welche Leistungsgruppen kann ein Krankenhaus überhaupt erbringen? Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine Scheindiskussion, wie das ja in der vergangenen Legislatur gemacht wurde, immer den Eindruck zu erwecken, dass man im Sozialgesundheitsressort irgendwie ein bisschen bummelig ist und jetzt braucht es endlich mal Leute, die sagen, los, es geht los. Ist aus meiner Sicht eine völlig falsche politische Einstellung, den Eindruck zu erwecken, dass man bisher nichts getan hat. Sondern man ist in diesem Reformprozess, mein Haus hat zum Beispiel gerade Stand heute, seine fachlichen Rückmeldungen zu diesem Verordnungsentwurf vorgelegt und wir sind in enger Abstimmung mit den Kollegen aus anderen Bundesländern. Und die nächste Bundesratssitzung wird eine von uns intensiv begleitete sein.
Stimmt es eigentlich, dass, also wir sind jetzt im Bereich der wie üblich bestens informierten Kreise, Hörerinnen und Hörer wissen, was ich damit meine, das erwähne ich hier ab und zu mal, dass Sie ganz viel Überzeugungsarbeit leisten mussten bei den Koalitionspartnern, um diesen Fonds in einem 100-Tage-Programm zu verankern. Also es ging ja wohl so, Fonds war drin, Fonds war wieder draußen, Fonds war drin, war wieder draußen. Das war so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel, insbesondere mit der CDU, wie man hört. Nehmt uns mal mit, wie war das? Also Sie haben jetzt die Chance, weltexklusiv zu verraten, wie Sie den da reingekriegt haben, diesen haushaltsrelevanten Titel. Es gibt nämlich Spötter, die sagen, über das 100-Tage-Programm, es ist das einzig Konkrete, was da drin steht.
Ich bin eben sehr hartnäckig.
Sie sind sehr hartnäckig. Sie haben also den Ministerpräsidenten persönlich überzeugt.
Ich bin der Auffassung, dass es in der Koalition eigentlich die gemeinsame Überzeugung gibt. Und natürlich kämpft jedes Ressort für
seine...
Das
die anderen auch so.
Naja, ich sag mal, das Programm wurde mitgezeichnet und vom Ministerpräsidenten und beiden Koalitionspartnern vorgestellt. Und ich denke, die Unterschriften bringen zum Ausdruck, dass sich jeder Minister hinter allen Punkten versammeln kann.
Damit wir auch noch zu den anderen Themen kommen können, für die Sie ja mit zuständig, vielleicht noch eine Frage zum Thema Gesundheit. Wie wollen Sie denn künftig mehr Ärzte, mehr Pfleger, mehr Gesundheitsversorgung in die Thüringer Fläche bringen, auf das Thüringer Land, wo es zunehmend weniger gibt?
Wir haben uns ja ein ambitioniertes Programm vorgenommen, in dem wir das 20-Minuten-Land sozusagen als Oberslogan für die Frage, wie soll ich eigentlich zum Arzt, zu einer Ärztin kommen, ist ja auch relativ klar.
Dafür brauchen Sie Ärzte.
Genau, und deswegen ist natürlich die Frage sehr prominent diskutiert worden. Und da gibt es ja jetzt 2 Einflugschneisen. Erstens mal muss man festhalten, das liegt ja nicht an der Gesundheitsministerin, wie viele Menschen sozusagen Ärztin und Arzt werden wollen, sondern am Ende haben wir da die KVT, die sich quasi darum kümmert, wie diese ganzen Sitze belegt werden. Aber natürlich haben wir viele politische Steuerungselemente in der Hand, um dafür zu sorgen, dass sich Menschen für diesen Beruf nicht nur begeistern können, sondern am Ende die zentrale Frage entscheiden, wo lasse ich mich nieder? Und da können wir natürlich schon viele Dinge tun. Ich finde, da wurde auch in der Vergangenheit schon viel Richtiges getan. Wenn man zum Beispiel sich mal fragt, was ist denn eigentlich ein Hinderungsgrund für die Niederlassung? Und ich glaube, die meisten Medizinstudierenden wollen Arzt werden, aber sind jetzt nicht so unbedingt auf die Führung einer Praxis und auf Niederlassung konzipiert. Und da ist zum Beispiel diese Stiftungspraxis, die da hilft, und dieser Lotse, dieses Mentorenprogramm, was es ja schon gab, Dinge, die ich gerne fortführen will. um deutlich zu machen, dass man jungen Menschen helfen kann, die Niederlassung sozusagen sich dort zu wählen und dann auch da zu bleiben und glücklich zu werden. Gleichzeitig haben wir natürlich viele Dinge im Koalitionsvertrag vereinbart, die helfen sollen, dass man Menschen hält. Ich finde es gut, dass die kommunale Familie mit dem Wunsch nach einem kommunalen MVZ signalisiert hat, ja, formal sind wir da nicht zuständig, aber bei mir klingeln dann die Leute an der Rathaustür und sagen, Mensch, mein Hausarzt macht zu. Es gibt auch eine Sache, die ich zum Beispiel sehr wichtig finde für den Bund. Denn was mich wirklich sehr überrascht hat, ist, als ich mich damit beschäftigt habe, warum sind denn eigentlich manchmal keine Ärzte irgendwo, ist ja, wenn man sich mal fragt, wie kommt man eigentlich zu der Information, mein Hausarzt macht zu. Wenn man das schon mal erlebt hat, war es ja in der Regel so, an der Praxistür hing so ein Schild, Praxis ABC schließt zum 30.09. Und es hat mich richtig gewundert, dass es keine rechtliche Regelung dafür gibt, wie der Arzt, der beschließt, seine Praxis zuzumachen, das an die KVT meldet. Und das ist überhaupt nicht geregelt. Und ist eine Sache, die ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte für die Koalitionsverhandlungen im Bund, dass man da mal eine politische Initiative braucht, um klarzumachen, wie das bei jeder Unternehmensnachfolge ist. Es muss doch jemanden geben, der sagt, Mensch, ich bin jetzt 62 und ich habe mir vorgestellt, mit 64 zuzumachen und das leite ich jetzt quasi schon an. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo man eine rechtliche Grundlage schaffen muss, damit das nicht so holterdiepolter passiert. Natürlich würde ich jetzt keinem Arzt unterstellen, dass er das nicht plant, diesen Prozess. Aber man braucht ja Unterstützung bei dem Ziel, eine Nachfolge zu finden.
Das müssen wir mal so stehen lassen, weil natürlich Ärzte machen das ja so. Die fangen mit 62 an und finden bis 65 trotzdem niemanden.
Naja, aber weil sie alleingelassen werden damit. Und das ist ja die
Oder
Frage.
Oder weil es zu wenig Ärzte gibt.
Naja, das weiß ich nicht, weil es ist ja so, natürlich kann ich mir die Leute nicht backen und natürlich haben wir ein Demografieproblem und natürlich spielen weiche Standortfaktoren eine Rolle und natürlich spielt Weltoffenheit eine Rolle. Und die Frage ist, wie begeistere ich den Menschen dafür, auch in Thüringen leben zu wollen? Aber Fakt ist doch auch, ich kann doch nicht einem Arzt mit all diesen Fragen alleine lassen. Ich unterstelle denen eine sehr hohe politische Motivation und persönliche Motivation. Aber es muss doch unsere Aufgabe sein, dass wir denen auch ein Signal senden, so wie das alle Kammern machen, wenn es um Unternehmensnachfolge geht, dass wir denen sagen, wie komme ich denn dazu? Wie schalte ich denn da eine Anzeige? Wie finde ich denn da einen netten Kontakt? Wie viele Bürgermeister ich kenne, die sich da schon die Hacken abgelaufen sind und sagen, es gibt keine zentrale Stelle, die das steuert. Und da finde ich schon, dass man sich da nicht zurücknehmen kann.
Das heißt, Sie schaffen diese zentrale Stelle jetzt in Ihrem Haus?
Ich möchte mich dafür einsetzen, wenn wir im Bund gegebenenfalls Koalitionsverhandlungen führen sollten, dass wir dann diesen Punkt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern deutlich machen, dass man klar machen muss, es braucht eine rechtliche Grundlage, weil man nicht immer, wenn man ein Problem lösen will, auf den Goodwill von Leuten angewiesen
sein kann. Aber können Sie diese zentrale Stelle nicht für Thüringen einfach schaffen, für Thüringen?
Na, wir machen das ja. Die KVT kümmert sich ja quasi sehr engagiert darum. Aber es muss doch klar sein, dass jeder Arzt und die Ärztin nicht das nur macht, wenn sie das möchte, sondern dass es dann ganz ordentlichen, formalen Weg gibt. Und ich persönlich bin schon der Ansicht, dass es viele Stellschrauben gibt bei der Frage, wie komme ich zu mehr Ärztinnen und Ärzten. Gleichzeitig wäre es Augenwischerei zu sagen, ja, wir werden überall für immer den Status quo, den wir jetzt haben, halten können. Das ist ja die gleiche Diskussion, die wir auch bei Apotheken führen. Natürlich ist es nicht möglich, einfach krampfhaft irgendwo einen Status festzuhalten. Man muss sich immer fragen, welches Ziel will ich erreichen? Und das Ziel ist die Versorgung der Bevölkerung. Und die Frage ist, wie komme ich zu diesem
Ziel? Nehmen wir mal so mit, weil wir müssen ein bisschen noch zwei, drei andere Themen besprechen. Die erste Frage ist ziemlich einfach. Sind Sie eigentlich noch für Frauen zuständig?
Ja.
Ja. Warum ist Frauen dann aus dem Titel im Ministerium verschwunden? Also in der Vorgängerregierung hieß das Haus ja Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Jetzt ist aus den zwei F ein F geworden. Jetzt könnte man sagen, okay, Frauen und Familie, schreibt es ja beides mit F. Aber trotzdem sind die Frauen verschwunden. Was ist denn da los?
Na, man hätte ja auch bei der Vorgängerbenamung fragen können, wo tauchen denn die Seniorinnen und Senioren auf? Wo taucht denn das Thema Jugend jetzt auf? Aus meiner Sicht ist es nicht relevant, wie das Ministerium heißt, sondern relevant ist, was das Ministerium macht. Und die Abteilungen sind alle noch da. Natürlich kann man da über Geschmacksfragen streiten. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man die Frauen klar und prominent nennen sollte. Gibt ja auch entsprechend viel Arbeit, die das Ministerium da leistet. Gleichwohl finde ich jetzt die Abkürzung eines Ministeriums oder den Namen nicht so prägend für seine Arbeitsleistung.
Genau, im Koalitionsvertrag der Brombeere tauchen ja Frauen an vielen Stellen auch prominent auf.
So ist es.
Es geht unter anderem darum, sofortige Maßnahmen gegen häusliche Gewalt und für den Schutz von Frauenrechten zu ergreifen. Was heißt denn das konkret?
Ja, das heißt konkret, dass man im Innenministerium ziemlich viel zu tun hat, wenn man sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wie man dazu kommt, dass die Fußfessel verankert wird. Und ich denke, das sind Themen, zu denen Georg Meyer auf jeden Fall viel vorlegen wird, weil ich glaube, dass ihm das Thema auch sehr wichtig ist. Und er hat sich auch persönlich in den Verhandlungen stark dafür eingesetzt, dass man Frauenschutz groß schreibt. Bei mir im Ressort geht es ja eher um gleichstellungspolitische Fragen. Und natürlich haben wir ein hohes Interesse daran, das mit zu begleiten. Mir ist immer der präventive Ansatz sehr wichtig. Wenn man quasi von der Seite Bekämpfung von Kriminalität gegen Frauen blickt, ist natürlich auch geht es ja auch oft um Sanktionen und auch darum, deutlich zu machen, das sind schwere Straftaten. Da ist man auch ein ganzes Stück weitergekommen im Koalitionsvertrag, glaube ich, das alles sehr klar zu benennen. Da achten ja auch Interessengruppen zu Recht drauf. Mir ist es natürlich wichtig, auch viel über Prävention zu sprechen. Und da hat die Vorgängerkoalition ja auch gemeinsam mit der Union, denke ich, viel vorgelegt, wenn man mal an Frauenhäuser denkt. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, wirklich ein großer Wurf, wo auch Kolleginnen aus anderen Bundesländern schon auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie habt ihr das denn gemacht mit diesem Rechtsanspruch? Und ich glaube, wenn das erreicht ist, sind wir auch wieder beim Stichwort Versorgung. Wenn in jedem Landkreis wirklich so ein Frauenhaus ist, ist das ein Riesengewinn. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn sich die Frau abends mit 3 Kindern vor ihrem Mann im Badezimmer versteckt und vielleicht ein günstiges Zeitfenster fassen will, um zum Frauenhaus zu fliehen, ist halt keine gute Message, dass sie da erstmal noch 45 Minuten auf die Bahn wartet.
Ja, wann ist es denn soweit? Wann hat denn jeder Kreis eins?
Naja, wir haben ja, der Gesetzentwurf ist beschlossen. Wir haben
5 fehlen zurzeit.
Genau, ne? Wir haben im Haushalt auch entsprechende finanzielle Mittel angemeldet. Ich bin zuversichtlich, dass der Haushalt beschlossen wird. Es gibt schon laufende Gespräche von meiner jetzigen Gleichstellungsbeauftragten, die quasi die entsprechenden Verordnungen vorlegt, die dazu gemacht werden müssen. Das haben wir auch schon öffentlich kommuniziert. Und dann sind wir in Gesprächen mit den Trägerinnen und Trägern, die das umsetzen wollen. Da gibt es bereits Interessensbekundungen. Und wichtig ist natürlich auch, wir wollen ja nicht nur Plätze haben, wir wollen ja auch die qualitativen Standards. Das ist ja ein relevanter Punkt dieses Gesetzes. Die sollen ja vergleichbar und gut werden. Und deswegen, das Geld ist eingestellt. Und ich gehe davon aus, wenn der Haushalt dann in dieser Form beschlossen wird, gibt es ja noch einige Änderungen. Aber in dem Bereich habe ich nicht wahrgenommen, dass es Kritik gibt. Wurde über alle Parteigrenzen so unterstützt, dass wir dann auch in die Umsetzung kommen.
Reicht denn das Geld aus, was die Vorgängerregierung dafür eingeplant hat? Es waren um die 8 Millionen, wenn ich das,
genau, das richtig ist, am Zettel hier habe. Nach meinem Kenntnisstand ausreichend, weil man natürlich bedenken muss, wann läuft das Gesetz an? Und wir sind ja jetzt schon quasi Ende Januar und der Haushalt soll beschlossen werden, wahrscheinlich im April. Und dann würde das quasi ausreichen für dieses Jahr. Im Folgejahren müsste man dann natürlich mit der Beplanung schon im ersten Monat des Jahres anfangen.
Das heißt, Sie bereiten schon mal eine Anmeldung eines höheren Haushaltstitels vor an der Stelle. Frau Wolf wird sich freuen. Sie hört uns bestimmt auch zu.
Ja, ich denke, Frau Wolf ist das Thema auch sehr wichtig. Sie und ich freuen uns zum Beispiel auch darüber, dass sich heute der Gleichstellungsausschuss konstituiert, den es ja in der vergangenen Legislatur nicht gegeben hat. Und das ist auch eine Sache, wo ich denke, vielleicht steht der Name Frauen nicht mehr im Ministeriumsnamen, aber er steht ganz hoch auf dem Programm.
Genau. Was noch im Ministeriumsnamen steht, sind ja die Familien. Jetzt nehme ich nochmal Bezug auf das 100-Tage-Programm der Brombeere, wo ja nicht nur der Krankenhaussicherungsstrukturfonds irgendwie so, wir haben darüber gesprochen, steht, sondern auch als konkrete Maßnahme die Familien-App. Mhm. Die soll im Mai kommen.
Jawohl.
Haben Sie sich mal schon informiert, was Ihre Vorgängerin Ihnen da hinterlassen hat? Also, wir kommen gleich nochmal ein bisschen zur Vergangenheitsbewältigung.
Ja, also ich sag mal, da musste ich mich ja gar nicht unbedingt von Heike Werner informieren lassen, obwohl ich sie ausdrücklich loben möchte, das ist eigentlich wirklich eine brillante und sehr kollegiale Übergabe organisiert und dafür bin ich ihr sehr dankbar, denn ich weiß, dass das nicht immer gleich läuft und sie hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, mich da gut im Haus willkommen zu heißen. Die Familien-App war für mich ja so auch immer schon Thema, weil man ja im Parlamentsprozess unmöglich, wenn man da so dabei saß, diese Diskussion nicht verpassen konnte, wo es darum ging, wie wird die Familien-App sein, wann kommt sie, was kostet sie. In meinem Haus ist man davon fest überzeugt und ich gehe auch davon aus, dass man jetzt ein gutes Produkt hat. Es wird sehr viel investiert, sowohl an Energie als auch an Vorfreude darauf, dass es dann diesen Launch gibt. Ich halte das schon für ein großes Ding. Es gibt ja auch mehrere Ausbaustufen, wenn man dann mal an diese Bezahlfunktionen denkt. Natürlich muss man immer kontinuierlich, wenn man eine App entwickelt, sich fragen, wie entwickelt sich das mit den Nutzerinnen und Nutzerzahlen? Wird der Zweck erreicht, den man erreichen will? Das ist bei allen Sachen so, Stichwort Prozess. Ich bin erstmal zuversichtlich, dass jetzt hier ein Wunsch, der artikuliert wurde, umgesetzt wurde. Dafür wird ein klares Datum genannt und ich freue mich erstmal darauf, dieses ins Laufen kommen dann zu betrachten.
Das wird auch gelingen im Mai. Also Ihre Vorgängerin hat ja auch schon mal eine Familien-App angekündigt. Dann gab es, das war immer ein großes CDU-Projekt, viele Millionen da angemeldet für den Haushalt. Und am Ende ist ein Gutscheinheft verschickt worden für die Sommerferien mit so Klebchen drin. Riesending damals. Das passiert nicht wieder.
Die Familien-App kommt genau in der, wie im 100-Tage-Programm genannten Variante zu diesem Zeitpunkt.
Na, dann nehmen wir Sie an der Stelle beim Wort. Genau. Es gibt einen eigenen Abschnitt für Familien im Koalitionsvertrag nicht, wenn man mal davon absieht, dass dieses Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben aller Generationen erwähnt wird. Aber das ist ja nun auch schon etwas älter. Jetzt haben wir schon über die Familien-App gesprochen. Das ein Teil, nehmen Sie uns mal mit, was Familien noch so von dieser Regierung erwarten können.
Naja, ich würde mal sagen, die Feststellung, dass das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generation schon ein bisschen älter ist, spricht nicht unbedingt dafür, dass es nicht gut ist, sondern im Gegenteil.
Es ist ein einzigartiges
Projekt, was sozusagen auch in dieser Form weiterentwickelt werden soll. Relevant ist, glaube ich, dass in der vergangenen Legislatur eine Mindestsumme, die dafür zur Verfügung gestellt werden soll, gesetzlich vereinbart wurde. Jetzt ist das, wie das immer so ist mit Erfolgen. Es könnte ja auch alles noch ein bisschen besser sein. Stimmt. Und deswegen kann man natürlich festhalten, und das ist auch ganz klar meine Rückmeldung, ich habe jetzt kürzlich erst ein Treffen gehabt mit allen LSZ-Koordinatorinnen und Koordinatoren bei uns im Ministerium.
Übersetzen Sie mal ganz kurz LSZ, ich glaube, das kennen die Hörer
Landesprogramm
nicht.
Solidarisches Zusammenleben der Generation, kurz LSZ, genau. Und von denen habe ich eben mir mal Feedback geholt, wie das in den Kreisen so gesehen wird. Und es ist ja aus meiner Sicht immer so, sind wir wieder ganz am Anfang des Gespräches, ob eine Sache gut ist, wird in den Kommunen entschieden, in der kommunalen Familie, ob es dort gelebt und angenommen wird. Und ich habe dort rundweg richtig begeisterte Menschen getroffen, die aber alle einen gemeinsamen Kummer hatten. Abgesehen von der Frage Bürokratie, Abwickeln von Förderprogrammen. Ja, wir haben so viele Anträge. Und deswegen ist es natürlich meine Aufgabe, mit großer Hartnäckigkeit den Abgeordneten, wo es, glaube ich, auch viele Fans gibt, aber auch noch ein paar Neulinge, denen deutlich zu machen, beim LSZ lohnt es sich immer noch mal eine Schippe draufzulegen. Also was können Familien erwarten? Erstens, dass wir diese bewährten Strukturen weiterentwickeln, fortschreiben. Und zweitens natürlich auch, dass wir uns bemühen, dass ganz viel von dem Geld in tatsächlicher Leistung ankommt. Also wir werden uns auf jeden Fall anschauen, wie kann man dort beim Projekt gegebenen Verzogen von Geld vielleicht auch ein bisschen wegkommen von diesen ganzen bürokratischen Hürden. Das ist immer schwierig, aber da hat sich die Koalition ja auch fest vorgenommen, dass sie da vereinfachen und strukturieren will. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir im Ministerium auch mit unterstützen werden.
Eine Nachfrage dazu. Wo es viele Anträge gibt, kann man ja davon ausgehen, dass was funktioniert. Mhm. Da wissen die Leute Bescheid, da wissen sie, wo sie sich hinwenden können, was sie bekommen können. In dieser Gesellschaft gibt es ja viele Menschen, die erreicht man gar nicht. Benachteiligte Familien, die gar nicht teilnehmen am gesellschaftlichen Leben. Was sind für Sie benachteiligte Familien? Was können die von Ihnen erwarten? Wie wollen Sie die erreichen? Wie wollen Sie die tatsächlich unterstützen?
Das sind erstmal alle die benachteiligt, die von bestehenden Hilfsangeboten nichts wissen, aus verschiedensten Gründen. Und natürlich sind auch die benachteiligt, die überhaupt erstmal auf Unterstützung angewiesen sind. Weil es ist ja immer erstmal ein Nachteil, wenn ich das nicht alles selbst gestalten kann in meinem Leben, sondern wenn ich mir sozusagen Hilfe suchen muss. Das ist ja erstmal Zeit, Energie, die ich aufwenden muss. Und unsere Aufgabe ist es, dass diese Suche nach Hilfe so einfach wie möglich läuft. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen. Dass eine Sache gut funktioniert, zeigt sich darin, dass Programme abgerufen werden. Und da gibt es ja eine ganze Menge Sachen, die mir wichtig sind. Ich denke zum Beispiel auch an die im Koalitionsvertrag klar nochmal benannte Arbeit der Stiftung Hand in Hand. Ist auch eine Sache, die hervorragend funktioniert hat, mit der man ganz deutlich in vielen Bereichen, die uns wichtig sind, agieren konnte und wo natürlich auch immer weiter finanzielle Bedarfe entstehen. Und wo man zum Beispiel während Corona ja auch mitbekommen hat, wir konnten da nochmal eine Schippe drauflegen, auch mit Bundesgeldern, um zum Beispiel diese hohen Energiekosten mit abzufedern. Und mein Ziel ist es schon, und da wird auch die Familien-App einen Beitrag leisten, dass Informationen gebündelt, einfach und klar da sind. Und da erhoffe ich mir auch ein bisschen Synergieeffekte aus meiner Vortätigkeit. Natürlich kenne ich viele Bürgermeister und Landräte und möchte auch weiter in engen Kontakt mit der kommunalen Familie bleiben, weil die sind am Ende nun mal der Erstkontakt in aller Regel. Gerade in Thüringen, ne, in unserem kleinteiligen Thüringen, das hat ja auch einen positiven Wert, gibt es eine ganz hohe Anbindung zum Bürgermeister vor Ort. Und wenn da im Gemeinderat klar ist, dieses Projekt wird euch präsentiert von LSZ, dann bringt mir das als Ministerium ganz viel. Weil dann habe ich eine ganz große kommunale Lobby von 630 Bürgermeistern und ihren Gemeinderäten, die auch sagen, das ist ein gutes Programm. Und deswegen freue ich mich auch zum Beispiel jetzt im Rahmen der Antrittsbesuche wieder beim Gemeinde- und Städtebund und im Landkreistag vorbeizukommen, weil die auch da wieder mit zu meinen Partnerinnen und Partnern gehören werden.
Man kennt sich in Thüringen. Thüringen ist genauso klein. Sie haben gerade gesagt, ob etwas Gutes wird in den Kommunen entschieden. Vielleicht Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Denn ob Sie am Ende gut regiert haben, das entscheiden ja die Wählerinnen und Wähler in mittlerweile 4 Jahren, etwas mehr als 4 Jahren bei der nächsten Landtagswahl. Die Brombeere ist so noch nie da gewesen, in Sachsen zum Beispiel auch nicht gelungen. Was glauben Sie, wie wird das Regieren mit CDU und Wagenknecht Partei? Jetzt musste ich kurz stützen, also BSW, genau, BSW, jetzt habe ich die Buchstaben wieder. Die Linke ist ihr Mehrheitsbeschaffer, Sie haben die AfD dann als stärkste Fraktion im Landtag. Wie wird das Regieren ablaufen die nächsten Jahre?
Naja, ich sag mal, wir sind ja einiges gewöhnt. Die Minderheitsregierung hat es auch schwer. Da war es auch immer anstrengend, Mehrheiten zu organisieren. Jetzt haben wir immerhin ein paar Stimmen mehr. Trotzdem ist es vollkommen richtig. Es sind herausfordernde Mehrheitsverhältnisse und man muss da ganz klar im Dialog bleiben. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass sich die SPD ganz vehement dafür eingesetzt hat, dass es eine ganz klare Vereinbarung gibt, wie man mit der Linken inhaltlich spricht. und wie man mit denen sozusagen dazu kommt, dass man diese ganzen großen Dinge, über die wir gesprochen haben, vor allem Haushalt, irgendwie über die Bühne bekommt. Und aus meiner Sicht muss dieses Miteinander davon geprägt sein, dass man sieht, dass hier jede Partei inhaltliche Schwerpunkte hat und dass die alle irgendwo auf einer Seite der Medaille ihre Berechtigung haben. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Koalition ihrer haushalterischen Verantwortung gerecht wird und nicht nach dem Motto, na Hauptsache alle stimmen zu, irgendwie Geld rausknallt. Sondern es muss ein tatsächlicher, inhaltlicher Dialog sein, wo man sich fragt, wie stellen wir uns Thüringen in 5 Jahren vor? Insofern kann ich mich da dem Motto unseres 100-Tage-Programms anschließen. Thüringen nach vorn bringen funktioniert nur gemeinsam. Aus meiner Sicht, und das ist ja klar benannt worden, es gibt keinerlei Kooperation mit der AfD. Wir brauchen keine Nichtdemokraten, um Dinge zu bewegen. Aber wir brauchen definitiv eine enge Zusammenarbeit mit den demokratischen parlamentarischen Kräften.
Das nehmen wir an der Stelle als Schlusswort der Thüringer Gesundheitsministerin Katharina Schenk. Das war die Folge Reden wir über Thüringen mit der neuen Gesundheitsministerin. Das ist ein, Sie haben gehört, ein Podcast von TA, TLZ und OTZ. Jetzt kommt ganz kurz der Werbeblock. Wenn es gut war, dann gerne liken, teilen, folgen auf Spotify und überall sonst, wo ihr uns hört. Wenn es nicht gut war, schreibt uns einfach eine Mail, dann versuchen wir es beim nächsten Mal besser zu machen. Und wir hören uns auf diesem Kanal in den nächsten Tagen wieder. Frau Schenk, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Hanno, herzlichen Dank für das gemeinsame Gespräch hier.
Auch von mir herzlichen Dank.
Vielen Dank, schön war's.
The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets. Guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.